Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur.
Ja, herzlich willkommen im MOMEM. Welcher Ort wäre besser geeignet als das Museum of Modern Electronic Music für den Neustart der dritten Staffel unseres Podcasts, rechtzeitig zur Time Warp, Electronic Germany, live im MOMEM. Und jetzt bitte einen schönen Applaus für Roadhead.
Genau, wir sind Christian Arndt, mein Name ist Stefan alias DJ EastEnders und
herzlichen Dank an Cosmopop, Veranstalter der Time Warp, wo Roadhead um Mitternacht, glaube ich, spielt heute.
Ja, Mitternacht.
Okay. Und Karotte, der gleich kommt, übrigens gerade in dieser Sekunde zur Tür reinkommt.
Ah ja.
Hallo, herzlich willkommen Karotte, jetzt ist doch Roadhead zuerst dran. Spielt um drei, glaube ich. Also wir haben noch ein bisschen Zeit und können noch ein bisschen reden vorher.
Was wir machen wollen, ist hier natürlich über Technokultur sprechen, das Ganze lebendig werden lassen. Wir wollen natürlich auch über ikonische Tracks aus deinem Set sprechen, über vielleicht deine persönlichen Highlights.
Ja, du bist ja bekannt für einen sehr puren, energiegeladenen Techno-Sound. Du warst ein paar Monate im Studio und bist jetzt seit März, glaube ich, auf Tour wieder.
Ja.
Warst in San Francisco, warst in London in der Fabric und heute Abend in der Time Warp. Gibt es da so gravierende Unterschiede von Land zu Land? Oder wenn du an den Decks stehst, ist dann das Gefühl mehr oder weniger das Gleiche immer?
Naja, ja, gibt schon Unterschiede natürlich von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, von Club zu Club. Ja, es ist natürlich immer abhängig von der Veranstaltung, ob man groß oder klein spielt. Und klar, man kann schon sagen, dass trotzdem natürlich generell weltweit Techno und elektronische Musik einfach sehr groß ist und natürlich überall herzlich willkommen werde.
Also ich habe irgendwo gelesen, du hast mit 16 angefangen, so mit dem ersten Setup in deinem Kinder- oder ja Jugendzimmer. Allerdings nicht mit 12 Zehnern damals, sondern mit noch so einem Reloop-Plattenspieler. Also wie war das damals und wann hast du das erste Mal vor Publikum gespielt in Berlin?
Bei mir kam das durch meine Freunde, dass ich zu elektronischer Musik gekommen bin. Die waren alle ein bisschen älter schon und sind schon regelmäßig auf Partys und Raves gegangen und haben die Musik auch gehört. Und es gab einen von meinen Freunden, der damals auch schon einen Plattenspieler hatte und aufgelegt hat. Der war riesen Westbam-Fan. Zu der Zeit war so ein bisschen mein Einstieg auch so diese Low Spirit, beziehungsweise in der Electric Kingdom war das dann zu der Zeit, so Anfang der 2000er. Und im Grunde, ja, ich habe mir von meinem Jugendweihegeld sozusagen, was man da bekommt, mein erstes DJ-Setup gekauft, im Elevator-Katalog bestellt, die Reloop-Plattenspieler, alle relativ günstig zum Einstieg. Und habe dann fleißig angefangen, sozusagen zu trainieren.
Und das hat dich ja dann irgendwann dazu gebracht, dass du, glaube 2009 hast du angefangen mit Dystopian.
Ja.
Du bist 1984 geboren.
Ja.
Die Zahl 1984 hat ja auch so eine gewisse Relevanz.
Ja.
Also bist du generell ein darker, dystopischer Typ oder ist das eher ein guter Name gewesen?
Ich würde schon sagen, dass ich jetzt nicht so, sagen wir mal, wie sagt man, dystopisch im Sinne von negativ bin eher ein positiver Mensch, aber mag natürlich darke dystopische Filme, so Filme wie Running Man oder wie heißt der Robocop, ne? Das sind so Sachen, die sind so in meiner Jugend, haben die mich schon ziemlich geprägt sozusagen. Und da kommt so, glaube ich, so der Schmiss so ein bisschen her. Und auch Die Dystopianet Label haben wir zu dritt gestartet. Und zwischen 2009 und meinem Anfang gab es noch ein paar andere Stationen sozusagen. Aber dann mit Dystopien und den Partys hat dann eigentlich dann so richtig Fahrt aufgenommen.
Und relativ schnell dann auch erst Horst Kreuzberg, Arena Club und dann auch Berghain.
Ja.
Wie war das, zum ersten Mal in Berghain zu spielen? Also heute ist ja für dich Standard, aber...
Ja, Standard nicht, aber natürlich sehr aufregend, wie wahrscheinlich für jeden, der dann das erste Mal spielt. Ich hatte mein erster Gig, der war in so einer Januar. Dann war eigentlich das erste Wochenende nach Neujahr. Da konnte man mal ein bisschen was ausprobieren oder neue Künstler auch einladen, weil nach Neujahr meistens erstmal so ein bisschen der Andrang nicht so groß ist im Januar. Und da habe ich dann auch gleich mitten in der Nacht zur Primetime gespielt. Und war sehr aufregend natürlich alle, aber ich habe es ganz gut gemacht, glaube ich.
Scheinbar, ja.
Du bist ja ein Soundfetischist. Wenn man schon mal irgendwie so ein bisschen was von dem Studio gesehen hat, dann weiß man ungefähr, was da abgeht. Aber erst noch mal zu dieser Function One-Anlage im Berghain. Was ist das Besondere dieses Sounds? Wer noch nicht da war, wer es noch nicht gehört hat?
Ich glaube, dass ja nicht die Function One-Anlage dort den Sound so sehr charakterisiert, sondern der Raum selber. Mit Berghain ist einfach eine Riesenhalle aus Beton. Man hat da sehr viel Nachhallzeit einfach so. Und die Function One, die funktioniert da sehr gut. Natürlich auch im Zusammenhang mit der Musik, die dort gespielt wird. Beziehungsweise gerade auch, wo das anfing. Und so in den Anfang der 2000er, der Techno wieder so sehr reduziert war, da funktioniert halt einfach der Raum super dafür, ne? Sobald man dort so ein bisschen mehr vollere Sachen oder so, wenn da zu viel passiert im Sound eigentlich, dann funktioniert das schon ja nicht mehr so gut, weil da halt der Nachhall so groß ist und dann wird's eher so ein bisschen breiig. Und ich glaube, das hat eigentlich auch diesen Sound, der damals auf Osgood, die ersten Platten, die da rauskamen, sehr stark geprägt, eigentlich die Anlage und der Raum.
Hat es auch deinen Sound so ein bisschen geprägt? Also inspiriert ein Club dazu, eine bestimmte Art von Musik zu machen oder einen Sound auf eine bestimmte Weise abzumischen?
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Hast du da ein Geheimrezept? Also nee, ohne jetzt wirklich. Zu tief in die Technik einzusteigen.
Nee, nicht wirklich. Alle Trial and Error sozusagen. Man wächst natürlich mit den Erfahrungen, die man macht. Aber eine Heimrezeptur gibt's leider nicht.
Dieser Labeltitel Dystopian, der ist ja entstanden, bevor wir so dystopische Sachen erlebt haben, wie eben Shutdowns und sozusagen in der Clubszene für Monate eben gar nichts mehr. Du hast jetzt ja mittlerweile das auch umbenannt, oder es gibt jetzt ein anderes Label namens Wiesenweg, was mit den entsprechenden Sachen, die ja weggelassen werden. Aber erst nochmal zu Dystopien oder zu dieser Zeit. Wie hat dich diese Zeit geprägt? Warst du einfach mehr im Studio oder hast du gedacht, ich werde vielleicht erstmal länger nicht mehr auflegen? Was ist da passiert? Vor 3 Jahren genau.
Ach so, du meinst jetzt quasi die Pandemie. Ich war eigentlich ziemlich stark damit beschäftigt, beziehungsweise hatte auch meine 3 Monate frei Anfang des Jahres und wollte eigentlich jetzt dann im März wieder anfangen. War auch quasi schon in der Woche, bevor die Shutdowns in Deutschland kamen, noch im Berghain zum Soundcheck, zum Live-Spielen. Und dann wurde das alles abgesagt und war natürlich erstmal irgendwie so geschockt und habe mich dann aber ziemlich gut damit arrangiert und die meiste Zeit einfach im Studio verbracht. Und für mich als Künstler und als viel tourender Mensch war das eigentlich eine ganz gute Zwangspause. Und was am Ende dann in einer großen, langen, kreativen Phase auch geendet ist. Und von daher so persönlich, mal abgesehen von den ganzen Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind, war für mich als Künstler eigentlich eine sehr gute und kreative Zeit. So. Mhm.
Ja, das, du hast jetzt selber schon die Überleitung geschafft. Viele Leute beginnen ja mit Samples. Du hast aber einen ziemlich großen Fuhrpark an Synthesizern. Nicht unbedingt Vintage-Synths, sondern du bist ein ziemlicher, schon ein Hardware-Fan, aber jetzt nicht so ein Fan von ollen Kamellen, wie sie übrigens hier in der Ausstellung zu sehen sind zum Teil. Du hast mal erwähnt, du hast einen Roland Juno, den du benutzt, aber ansonsten hast du viel modernes Zeug. Wie ist denn wie wichtig ist der Prozess der Klangerzeugung für deine Musik? Und ja, wo beginnt bei dir die Arbeit?
Also, ich glaube, bei mir im Studio und beim Musikmachen generell ist, glaube ich, der Fokus liegt, wie du gerade sagst, die Klangerzeugung ist bei mir sehr wichtig. Und der Antrieb kommt eigentlich vom Sound machen wollen sozusagen. Und das Endprodukt oder der fertige Track ist bei mir eigentlich jetzt persönlich ja nicht so wichtig, sondern der Weg dahin sozusagen. Und da kann man viele Umwege gehen und oder kürzere Wege gehen. Aber ich habe eigentlich schon so relativ früh, noch in jüngeren Jahren, angefangen, so mit einem Computer so ein bisschen Musik zu machen. Damals war das noch Rebirth und wie hieß das andere, kleinere? Ja, also so in der Box, aber am Anfang war mir diese selber Musik machen ja nicht so wichtig. Das kam dann eigentlich erst später, als ich dann tatsächlich angefangen habe, mir auch Synthesizer zu kaufen, weil diese nur an dem Bildschirm starren und mit der Maus irgendwie so Knöpfchen drehen, hat mich irgendwie nicht so richtig gepackt. Das kam dann erst mit den Maschinen sozusagen und auch dieses Interesse sozusagen, wie man Sound macht, wie man den Sound selber machen kann, den man gerade sucht oder haben will, anstatt jetzt irgendwie sich irgendein Ding im Computer aufzumachen und dann so Presets durchzugehen, bis irgendwann mal was kommt, was so ein bisschen in die Richtung geht und dann schraubt man da so ein bisschen rum. Hat mich nicht so gereizt. Bin meinem ehemaligen Job als Bauzeichner eher so noch technikaffin, sage ich mal, und immer schon so Bock auf so Nerd-Scheiße hab.
Lass uns mal ein Beispiel hören. Ich habe hier gerade Mental Strength. Mhm. Willst du spielen gerade mal?
Okay.
Zum Reinmixen.
Was ist das für ein Tempo? Für BPM?
Ich glaube, es ist so 130, 135.
Haben wir hier direkt digital angezeigt.
Ja.
Klassische Techno-Geschwindigkeit. Und wann ist der Track?
Die Originalidee ist eigentlich schon von 2016 gewesen. Und der hatte so im Low-End so die ganzen Bass und Kick war ein bisschen anders. Den habe ich nie so richtig fertig bekommen und dann während der Pandemie sozusagen nochmal Hand angelegt.
Ist der Track jetzt typisch für deine Arbeitsweise? Also wie kann man sich das vorstellen, ohne dass wir jetzt zu tief und zu nerdig werden?
Sagen wir mal, ein typischer Studiotag würde in etwa so aussehen, dass ich da ankomme, erstmal alles anschmeiße und so ein Beginn von so einem Track fängt meistens eher mit irgendeiner Sequenz an, sozusagen. Verschiedene Sequenzer und verschiedene Möglichkeiten, auch die Synthesizer anzusteuern. Aber meistens ist es erstmal so eine Grundsequenz, die quasi ein tragendes Element sein kann. Entweder eine Bassline sozusagen, die über den ganzen Track läuft oder ja, bei meiner Musik ja eh oft Sachen sind relativ reduziert, ne? Es gibt oft so ein Element, was sich mehr oder weniger durch den ganzen Track zieht, und ist dann meistens sozusagen auch der Startpunkt, dass ich mir eine Sequenz mache. Manchmal schiebe ich die dann auf verschiedene Synthesizer und probiere aus und layer auch Sounds übereinander sozusagen, und von dort geht es eigentlich los, oft auch komplett erstmal ohne Drums zum Beispiel. Die packe ich eigentlich erst relativ spät dann wieder da drauf. Und ja, und dann von dort aus geht's los sozusagen. Immer mehr Layer übereinander. Und dann fängt man so langsam an beim Rekorde sozusagen, mehr oder weniger live die Sachen. Nacheinander immer die Spuren und schraub dann da rum und mach irgendwelche Modulationen an den Maschinen und kann die dann nachher im Computer nacheditieren und zusammenschneiden, und dann wächst so nach und nach daraus ein Track.
Ich bemerke hier schon erste Vorfreude auf die Time Warp heute Abend. Also, Rodhead ist hier zu Gast im Podcast Electronic Germany. Er wird spielen in Mannheim von Mitternacht bis mindestens 2 Uhr auf Bühne 5. Hast du ungefähr schon eine Ahnung, was als erstes läuft, oder entscheidest du das spontan, mit welchem Track du zum Beispiel anfängst?
Ja, ich habe so 2-3 Tracks, die so in der Auswahl sein könnten, sozusagen.
Die verrätst du aber jetzt noch nicht.
Nee. Ja, okay. Also, ich habe ein paar Edits gemacht von älteren Sachen von mir und so, die ich mal ausprobieren will. Habe ein paar neue Remixe bekommen von Freunden, die Tracks von mir remixt haben. Und da sind ein paar Sachen dabei, die ich auf jeden Fall auch zum Anfang nehmen kann und auch zwischendrin sozusagen.
Das heißt, man wird auch exklusives neues Material von dir hören heute.
Auf jeden Fall, ja.
Sehr, sehr cool. Funktioniert denn diese Arbeitsweise, die du eben beschrieben hast, also die schichtweise, das schichtweise Aufbauen von Sounds, von Klängen, von Strukturen und dann erst das Hinzufügen der Drums? Bei einem Remix muss es ja andersrum gehen. Da hast du ja Material vorliegen, du machst auch Remixe, du bist auch als Remixer sehr geschätzt. Funktioniert es dann trotzdem auch ähnlich? Also kommt dein Fuhrpark da auch zum Einsatz, oder ist das dann mehr so?
Ja, unter Umständen schon. Also wenn es möglich ist, lasse ich mir eigentlich oft so MIDI-Parts mitschicken. Und benutze eigentlich nicht, also benutze schon auch die Original-Sounds, aber versuche eigentlich aus den Grundmelodien, die im Original-Track sind, wenn welche da sind, sozusagen die Melodie beizubehalten, aber die Sounds neu zu machen. Und ja, es halt hängt natürlich ein bisschen vom Track ab, von dem Original, wie man da rangeht, aber so vom Prinzip her ist es schon, ich versuche dann erstmal so einen Grundloop mir zu bauen, und manchmal hat man gleich eigentlich so eine direkte Idee, wo der Track sozusagen hingehen soll. Jetzt gerade habe ich für ein Ignis einen Remix mache gerade, da habe ich den Originaltrack auch schon gerne gespielt, aber da gab es so ein paar Elemente, die haben mich gestört, die habe ich dann rausgenommen und ein bisschen eine dickere Bassline drüber und ein bisschen umarrangiert, und das funktioniert dann auch relativ schnell. Dann ist man da in so einem Tag eigentlich durch, so mit der Idee sozusagen. Ja.
Wir sind ja hier im Museum für elektronische Musik MoMEM in Frankfurt. Es trägt den englischen Titel Museum of
Modern Electronic Music.
Genau, so. Und hier ist gerade eine Ausstellung mit den Favorites von diversen DJs. Du bist zum ersten Mal hier. Du hast die Ausstellung noch nicht gesehen, aber ich wollte einfach mal nach deinen Favorites fragen, die dich so beeinflusst haben, so All-Time-Favorites.
Meine DJs oder meine Musik?
Beides.
DJs, am Anfang war ich sehr stark von so Ben Sims zum Beispiel beeinflusst. Lustigerweise spiele ich jetzt öfter mit denen zusammen. Ist total krass natürlich, wenn man dann auf einmal mit seinen Helden zusammen auf dem gleichen Line-Up spielt und spielt auch meine Tracks und so. Und ja, so am Anfang, ja, Chris Liebing.
Frankfurter,
genau. So, also zum Anfang war alles bei mir relativ sehr, sehr hart. Eigentlich so da, wo wir jetzt gerade wieder hinkommen. Schranz zu der Zeit, ne? Anfang der 2000er, konnte eigentlich nicht hart und schnell noch sein. DJ Rush, so Marco Remus und solche Leute haben... wer ist dann noch so? Ich meine, dann später ging es dann so ein bisschen reduzierter weiter. Ben Clock zum Beispiel hat... habe ich sehr oft im Berghain auch gehört. DVS-One ist immer noch eine große Inspiration, ein guter Freund von mir und ja, so.
Also, interessante Liste. Ja. Wusstest du, dass das Schranz Hauptquartier nur 300 Meter von hier entfernt ist?
Ah ja, nee. U60.
Das U60, ganz ja. Genau. Ja, warst du da mal?
Nee, ich war da leider nicht, aber ich kenne das von Erzählungen.
Ja, das ist ja schon seit 10 Jahren zu und das ist genauso halb im Underground, wie wir jetzt gerade sitzen. Es ist wirklich Luftlinie 250 Meter und es war ja Chris Liebings Homebase und einer der sehr beliebten, lauten Clubs der damaligen Zeit. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Remix zurückkommen, was ja auch eine große Rolle spielt bei dir. Gibt es denn so einen Remix, den du gemacht hast, den du, sag mal, der besonders wichtig ist?
Ja, also dieser Science Remix von Holing, den spiele ich auch immer noch sehr oft. Was heißt sehr oft? Ist so, nehme ich gerne mal als Closing Track zum Beispiel. Und bei dem Remix, da ist das Original eigentlich vom stilistisch ziemlich weit von dem entfernt, was ich daraus gemacht habe. Ist eher so ein Laidback-Track mit Vocals und von Holing, also Rye X und Frank Wiedemann von Am auch. Und ja, der, muss ich sagen, finde ich persönlich, ist der für mich eigentlich, da gibt's nichts zum Meckern, so. Der ist schön arrangiert, der hat so seine Parts und ist ziemlich zeitlos, finde ich. Ist jetzt nicht irgendein bestimmter Trend, der gerade irgendwie, der wird mir wahrscheinlich in 10, 20 Jahren immer noch gefallen, sozusagen.
Und dann landet er hier wahrscheinlich auch in der nächsten Milestones-Ausstellung in der Liste. Und umgekehrt gibt es denn auch, ich weiß nicht, ob du den jetzt gerade parat hast, Stefan. Hast du? Nein? Macht nix. Gibt es denn auch Remixe von deinen Tracks, die dich sozusagen, wo du gedacht hast, Mensch, scheiße, die Idee hätte ich gerne selber gehabt? Oder wo du zumindest sehr begeistert bist?
Gibt nicht so viele Remixe tatsächlich von meinen Original-Tracks. Aber... Donato Dossi hat einen sehr coolen Remix mal gemacht für mich, für Kinder der Ringwelt, hieß die Platte. Ja, da hat dann schon. Und er hat den eigentlich so ein bisschen reduzierter gemacht und den finde ich sehr cool. Ist quasi...
Was ist denn eigentlich so, wenn du einen Remix eines deiner eigenen Tracks zum ersten Mal hörst? Also guckst du dann so wie jetzt, schmunzelst du, denkst so, ja, cool? Oder denkst du vielleicht auch so, ah Mist, das hätte ich selber halt gerne gemacht? Oder?
Ja, also jetzt gerade aktuell, habe ich ja vorhin schon so kurz angedeutet, mache ich gerade so ein Remix-Paket von den alten Sachen und hab da jetzt inzwischen schon ein ganz schönes Paket zusammen und der Ignis, der hat einen schönen Remix gemacht für Minds of Mars heißt der Track und hat dem eigentlich einen ziemlich coolen anderen Drive nochmal gegeben und der klingt ziemlich cool. Ja, hat ein paar Elemente weggelassen, zum Beispiel bei dem Original ist in der Mitte so ein Breakdown mit so einer Melodie, die cool ist, aber er hat sozusagen sich auf die anderen Parts so konzentriert und hat einen schönen sozusagen eine neue, ja, ich meine, die Tracks sind jetzt teilweise schon fast 10 Jahre alt, so, ne? Die sind jetzt halt einfach nochmal ein bisschen in die aktuelle Zeit einfach rein transportiert Und
einmal durchgeschüttelt quasi, ja, und dann frisch gemacht. Ja.
Es geht jetzt von hier direkt nach Mannheim zur Time Warp. Wir sind in Frankfurt im MoMEM. Spielst natürlich nicht zum ersten Mal auf der Time Warp. Es gibt zum Beispiel bei Arte Concert noch das Set von 2018. Was macht es für dich aus, dort zu spielen, auf dieser Time Warp? Was ist das Besondere daran?
Naja, einerseits natürlich die Größe. Natürlich auch einfach die Veranstaltung an sich, weil die in Deutschland einfach so eine krasse Instanz ist, auch schon über so eine lange Zeit quasi einfach die Königsdisziplin sozusagen unter den Großraum-Raves in Deutschland. Und die sind ja spielig auf einem kleineren Floor. Das, finde ich erstmal ganz cool. Große Floors können natürlich Spaß machen, aber da ist natürlich gerade auch, weil du meintest gerade, das wurde mit Arte aufgezeichnet, gerade wenn dann so eine Videoaufnahme dazukommt, ist das eigentlich erstmal mehr Stress für mich, weil man dann auch anfängt, eher sozusagen für das Video zu spielen und nicht für die Leute vor Ort so. Und ich kann mich erinnern, beim letzten Mal musste ich auch noch kotzen vom meinem Set. Ja, das macht mich richtig fertig, sowas am Ende. Also das ist schlimmer als die 5000 Leute, die quasi auf dem Dancefloor sind, ist diese Videoaufnahme. Aber ja, ich meine, Time Warp, die Produktion ist halt einfach ultra krass. Sound ist super dort in den großen, auf der Größe auch. Und die Visuals und einfach alle drumherum. Natürlich, dann kommen die ganzen Leute dort zusammen. Man kennt sich ja inzwischen auch und ist halt so wie so ein riesen Familientreff am Ende.
Ja. Auf welche Kolleginnen und Kollegen freust du dich besonders?
Ich habe mit noch niemandem so richtig gesprochen. Ich lasse das einfach mal so ein bisschen auf mich zukommen. Ich habe ja ein relativ frühes Set-Time und kann dann einfach mich dann treiben lassen dort. Und guck mal, wenn man dann so trifft im Backstage.
Ja, sehr schön, sehr cool. Wirst du denn, du hast es vorhin schon angedeutet, dass du ein bisschen exklusives, neues Material auch spielen wirst. Kann man generell sagen, so wie hoch ist der Anteil an eigenen Sachen, die du spielst? Und ist sozusagen dein DJ-Set schon fast ein Live-Set oder gibt es da schon noch sehr große Unterschiede?
Normalerweise spiele ich eigentlich gar nicht so viel von meinen eigenen Sachen. Liegt aber eigentlich eher daran, dass wenn ich die fertig produziert habe, die einfach schon so oft gehört habe, dass ich mir die ja nicht erstmal mehr anhören will. jetzt gerade habe ich mit dem Ignis auch eine neue Platte rausgebracht, die kam jetzt Anfang des Monats raus. Die spiele ich tatsächlich viel. Wenn die Sachen neu sind, auch oft eher noch bevor die quasi komplett abgeschlossen sind, um die zu testen, zum Beispiel, wie die Mixdowns funktionieren und so. Aber ansonsten, würde ich schon sagen, dass ich eigentlich mehr Musik von anderen Leuten als von mir spiele, ja.
Die neue ist die Wiesenweg 11. Sollen wir von da noch einen Track spielen?
Ja.
Es gibt die Auswahl zwischen Vermilion 1, 2 oder 3.
Also der dritte ist halt so ein bisschen der am meisten so ballern. Sind auch ein bisschen schneller inzwischen.
Kleinen runder Applaus für Mike Bierbach alias Roadhead. Bevor wir dich gehen lassen, Mike, hier sitzen ja auch einige junge Menschen, die vielleicht ähnliche Ideen haben wie du, wie sie sich ihr Broterwerb vorgestellt haben. Du hast ja doch einige Jahre gebraucht, um vom Geheimtipp zum Star-DJ zu werden. Ich weiß, du wirst nicht gerne so genannt, aber also Big Name auf jeden Fall. Was kannst du denn jungen, aufstrebenden Künstlern raten und DJs? Wo fange ich an? Wie komme ich so ein bisschen auf die Spur?
Ja, ich glaube, das ist schwierig, da so allgemein einfach so eine Aussage zu treffen. Bei mir zum Beispiel am Anfang war sehr wichtig, ich habe eine Ausbildung gemacht nach der Schule und habe auch 10 Jahre lang in meinem Beruf eigentlich gearbeitet und nebenbei immer wieder Musik gemacht, an den Wochenenden meine DJ-Sets und dann auch irgendwann angefangen zu produzieren. Ich glaube, dass es schon einen Vorteil hat, erstmal sozusagen irgendwas Bodenständiges zu haben, damit man nicht die ganze Zeit am Rumhasseln ist und guckt, okay, wo kann ich jetzt den nächsten Gig bekommen? Und man kann dann auch besser auswählen und sagen, okay, vielleicht muss ich das jetzt nicht unbedingt spielen, weil das passt ja nicht eigentlich zu dem, wo ich mich hinbewegen will. Am Ende, wenn man eine coole Crew oder eine Truppe zusammen bekommt, ne, wo jeder so seine Aufgabe hat, ist natürlich irgendwie von Vorteil, anstatt jetzt so allein im offenen Feld sozusagen zu agieren. Aber ich glaube, also bei mir war zumindest nie sozusagen die Hauptmotivation, damit Geld zu verdienen. Das war irgendwie am Anfang ein cooler Nebeneffekt. Auch bei meinem Job noch, dass ich mir einfach immer meine Platten kaufen konnte, die einfach auch viel teurer waren früher als jetzt mit dem Digital. Ist es ja noch ein bisschen einfacher, mal sich ein paar coole Sachen zu organisieren. Aber ja, ich glaube, es ist gut, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, irgendwie seinen Stil so findet und dann sozusagen guckt, dass man einen Booker bekommt. Also und vielleicht selber Veranstaltungen macht, Clubnächte macht. Ich meine, so hat es bei uns dann auch angefangen. Wir haben dann im Arena-Club damals die Partys angefangen. Und ich glaube, mit einer eigenen Veranstaltung oder mit einer Gruppe, mit der man das zusammen macht, wo jeder so seine Aufgabe hat, ist schon mal ein guter Startpunkt.
Cool. Worauf freust du dich in diesem Jahr noch, außer jetzt Time Warp? Was steht noch an, außerhalb Berlins, außerhalb Deutschlands?
Oh, ich bin jetzt noch mehrere Male jetzt in Amerika wieder. Sommer natürlich, Festivalsaison sind coole Sachen. Für ADE haben wir schon.
Amsterdam Dance Event.
Genau. Kann ich noch nicht erzählen, weil es noch nicht quasi veröffentlicht ist. Aber ich spiele dort wieder mit Store zusammen. Das Line-Up kann ich noch nicht sagen, aber ja. Und Store, ich weiß nicht, wer noch nicht kennt, ist von Speedy J, der quasi eigentlich auch für das Wiesenweg-Label eine große Inspiration war. Der hat in Rotterdam ein großes Studio, wo er mich eingeladen hat, 2016 oder 2017, Anfang des Jahres, für so eine Woche Jam-Sessions. Und dort haben wir quasi auch in der Woche drei Platten aufgenommen und Store ist quasi die Weiterführung von dem, ist ein Live-Konzept mit fünf Personen, die live spielen, komplett improvisiert im Club-Kontext sozusagen und war letztes Jahr, habe ich dort schon gespielt, in der Kombo mit Dasha, Surgeon, Benny Rodriguez und BDJ. Und das war so schon so mein Highlight sozusagen. Also ist quasi die für mich die Fortführung von dem DJ-Dasein sozusagen, in selber Musik zu machen, mit anderen Leuten Musik zu machen und spontan aufeinander dort einzugehen.
Da schließt sich auch so ein bisschen so ein Kreis. Speedy J war ja auch, weiß nicht ob heute noch, aber war ja sehr eng mit Chris Liebing auch. Die haben auch Collab, glaube ich, heißt ja. Collab. Sehr coole Sachen zusammen gemacht. Berlin, Frankfurt. Wir haben leider kein Berghain hier. Ich hoffe sehr, dass du irgendwann auch mal in Frankfurt spielen wirst. Ich würde es mir wünschen. Wir haben ein paar kleinere, ganz gute Clubs. Aber jetzt wünschen wir dir erstmal eine ganz, ganz tolle Zeit bei der Time Warp. Danke, Mike Bierbach. Danke, Roadhead. Das war Electronic Germany live im MoMEM.
Und er spielt heute von Mitternacht bis 2 auf Bühne 5 bei der Time Warp in Mannheim. Viel Spaß dabei.
Danke.
Das war Electronic Germany, der Podcast. Mit EastEnders und Christian Arndt.